Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.
Er begann seine Karriere bei der globalen Unternehmensberatungsgruppe McKinsey, die führend in der Welt ist. Und später bekleidet er diverse Führungspositionen im Sales, Marketing, Strategie und Innovation bei einem der größten Familienbauzulieferunternehmen der Welt mit über 35.000 Mitarbeitern. Heute prägt Dr. Niklas Barwitz als CFO Financial Service das größte Geschäft der Gruppe. Heute sprechen wir über Traditionsunternehmen mit Familien-Background im Transformationsprozess, im Wandel. Niklas, freut mich, dass du heute da bist im Capricorn Connect Podcast.
Vielen Dank, Jakob. Freut mich wirklich sehr, heute bei dir sein zu dürfen.
Niklas, ich möchte gerade sofort mit der Frage beginnen, können Familienunternehmen überhaupt Wandel?
Klar, auf jeden Fall. Ich glaube, für sehr, sehr viele Familienunternehmen ist es sogar Teil der DNA. Was man aber wahrscheinlich unterscheiden muss, ist die Art des Wandels. Ich glaube, was viele Familienunternehmen sehr gut können, ist inkrementeller Wandel. Also stetige Verbesserung bei Produkten, Dienstleistungen etc. Ich glaube, womit sich einige Familienunternehmen dann doch eher schwer tun, ist der radikalere, disruptivere Wandel. Das insbesondere deswegen, weil in vielen Familienunternehmen der Patron, der Unternehmer selbst, ja oft auch mit seinem Namen und der Persönlichkeit für das Wohlergehen des Unternehmens und auch für die Mitarbeiterschaft, für die Arbeitsplatzsicherheit steht. Und ich glaube, gerade in so einem Umfeld, bei dem man auch einen viel längeren Zeithorizont hat, einfach in Bezug auf die Investition, ist es oftmals nicht ganz leicht, zu etwas Adieu zu sagen und zu sagen, okay, das war jetzt irgendwie über die Jahre hinweg ein sehr erfolgreiches Geschäft und wir erkennen aber jetzt, dass es etwas Neues braucht. Und dann wirklich diesen Wandel zu vollziehen, da aus meiner Beobachtung tut sich das eine oder andere Familienunternehmen, gerade dann, wenn es nicht gar so groß ist und sehr stark abhängig ist von dieser einen Produktreihe, von dieser einen Dienstleistung, doch eher schwer.
Das heißt nicht der totale disruptive, radikale Wandel, sondern ein sukzessiver Wandel mit langfristigen Investitionshorizonten.
Ja, genau. Damit tun sich, glaube ich, viele Familienunternehmen leichter und oftmals haben sie sogar einen deutlichen Vorteil gegenüber jetzt börsenkotierten Konzernen oder Private Equity Owned Gesellschaften. Einfach deswegen, weil sie auch mal längere Phasen durchstehen können, in denen jetzt die Quartalsergebnisse vielleicht nicht ideal sind. Mhm. Ja, diese Geduld bringen Public Markets oft nicht mit. Ja, und das ist sicherlich einer der Vorteile. Das bedingt aber schon zu einem sehr starken Grad, dass es auch entsprechend gut gemanagt wird, ja, und auch gut erklärt wird, weil wie immer beim Wandel, da gibt es halt Gewinner und Verlierer.
Also auch gutes Management und gute Kommunikation extrem wichtig da im Familienunternehmen.
Ja, absolut, absolut. Und gerade wenn Familienmitglieder noch aktiv im Management sind, entfällt natürlich viel der Last dann auch auf ihre Schultern. Und gerade dann muss es gut erklärt sein. Ja.
Was sind denn aktuell noch die wichtigsten Treiber in so einem Wandel?
Ich glaube, das kommt sehr auf das Unternehmen und das entsprechende Umfeld an. Ja, ich denke da eigentlich immer ganz gern über so verschiedene Arten oder Ebenen nach. Einerseits hast du sicher geopolitische Themen, wie jetzt die allgegenwärtigen Zölle in den USA. Du hast gesellschaftliche Themen, Fachkräftemangel in aller Munde. Wie verändert sich auch die Anspruchshaltung verschiedener Generationen an Produkte, Dienstleistungen oder auch einfach den Arbeitsplatz? Drittens technologische Themen. Ja, klar, KI dürfen wir, glaube ich, nicht unerwähnt lassen. Das treibt sehr, sehr vieles. Und zuletzt immer nachfrageseitige Themen, also wie verändern sich die Bedürfnisse der Kunden, und es ist ja egal, ob es B2B oder B2C ist, aber wie verändern sich diese Bedürfnisstrukturen und letztlich angebotsseitig, also was gibt es für neue Wettbewerber, wie verschiebt sich vielleicht auch die Dynamik in dem entsprechenden Markt. Und diese verschiedenen Trends, die können jetzt individuell für sich wirken Oder, und das ist eigentlich der häufigere Fall, dass sie auch in einer gewissen Kombination auftreten, was es dann meistens auch nicht ganz leicht macht, das entsprechend zu erfassen und in eine Strategie oder zumindest Taktiken dann umzumünzen.
Kannst du vielleicht nochmal ein konkretes Beispiel nennen aus dem echten Leben? Also du hast ja schon mal die Zölle auch zum Beispiel genannt. Was ist denn das für eine aktuelle Herausforderung gerade bei euch?
Ja, vielleicht kann ich das Beispiel Hilti einfach nehmen und mal so durch die verschiedenen Kategorien durchgehen. Ja. Also du hast die Zölle angesprochen, uns trifft das sehr, sehr stark. Ja. Wir haben eine weltweite Supply Chain, wir haben x Produktionsstandorte über die Welt verteilt und dementsprechend betrifft es auch viele unserer Produkte, die wir dann in dem jeweiligen Land herstellen und nach Nordamerika oder in die USA spezifischer verschiffen. Und damit muss man natürlich umgehen. Ja. Da gibt es dann einige Dinge, die man taktisch tun kann. Ja, also wir haben uns sicherlich sehr, sehr viel mehr ins Lager lokal gelegt, vor die Zölle effektiv wurden und so weiter. Ja, zum Zweiten gibt es dann natürlich auch strategische Fragestellungen. Ja, also wie verändert sich dieser Footprint von meiner gesamten Supply Chain auch über die Zeit? Vielleicht als zweites Beispiel dieses ganze Thema Fachkräftemangel und Gesellschaft. Und da haben wir eigentlich erkannt, dass das für uns eine riesige Chance ist. Weil was wir eigentlich immer verkaufen mit unserem sehr starken Innovationsfokus und gleichzeitig aber der direkten Kundenbetreuung auf der Baustelle, wir verkaufen Produktivität. Und eigentlich ist für uns jeder Bauunternehmer Gold wert, der sagt, ich finde nicht die Leute, die ich brauche, um meine Projekte wirklich durchführen zu können, ja, das ist super, ja, weil der ist offen für Produktivität und da entsteht dann oftmals auch Zahlungsbereitschaft, die dann einfach für diese Innovation, die wir da bieten und für den direkten Kundenkontakt entsprechend auch preislich verlangen müssen. Technologisch tut sich extrem viel, um dir da vielleicht ein Beispiel zu geben, was wir sehr stark gesehen haben, ist dieser Trend weg von kabelgebundenen Geräten auf der Baustelle, einfach weil es einerseits sehr, sehr aufwendig ist, immer diese Kabel dorthin zu ziehen, wo man dann effektiv den Strom braucht und andererseits, weil es einfach auch eine Gefahr darstellt. Also einer der häufigsten Unfälle auf der Baustelle ist wirklich das Stolpern über ein Kabel. Und da haben wir uns entschieden, mit Neuron, unser größtes Innovationsprojekt, das wir je gemacht haben bei Hilti, über 6 Jahre hinweg, ein komplett neues System zur Verfügung zu stellen, das in der Tat mehr Leistung bietet aus einem Akku als aus einer Steckdose. Und das Projekt, das durfte ich über die Jahre hinweg verantworten. Und das war schon einfach beeindruckend zu sehen, als wir da 70 Produkte gleichzeitig losieren konnten und wirklich verändern konnten, wie gebaut wird. Und das sind sicherlich Themen, da kann man jetzt sagen, wir haben Angst davor. Ja, wir hatten vorher schon einen relativ hohen Anteil bei den kabelgebundenen Geräten, gerade so in den größeren Gewichtsklassen, ja, also für Bohrhämmer etc. Und da muss man einfach hergehen und das auch als Chance begreifen, ja, und diesen Wandel auch aktiv mitgestalten. Man kann das zumindest tun. Um das vielleicht noch kurz abzurunden, wir sehen sicherlich auch viele nachfrageseitige Veränderungen. Ja, also, müssen wir jetzt vielleicht nicht weiter ausführen, ja, aber dieses Beispiel mit Fachkräftemangel und Produktivität, die gesucht wird, oder auch Nachhaltigkeit, das ist viel größeres Thema als noch vielleicht vor 10 Jahren. Das sind sicher Beispiele dafür. Und letztlich angebotsseitig. Ja, wir sehen schon, dass neue Wettbewerber, insbesondere Milwaukee, die sehr, sehr gute und relativ günstig bepreiste Produkte herstellen, die konnten sehr hohe Marktanteile gewinnen. Ja. Und es sind formidable Wettbewerber. Und dann ist immer die Frage, wie geht man damit um? Ja, da kann man jetzt Angst haben davor oder man kann halt auch hergehen und sagen, okay, das ist klasse und das bringt uns voran und den Wettbewerb, den nehmen wir an und versuchen so auch für unsere Kunden dann die besseren Leistungen einfach anbieten zu können. Mhm.
Niklas, du hast ja auch promoviert zum Thema Strategieentwicklung, Innovation. Jetzt, wie denkst du denn prinzipiell jetzt auch in diesem Kontext darüber nach, jetzt auch im Hinblick auf Hilti als Familienunternehmen? Weil Hilti ist ja vielleicht auch nicht so das ganz typische Familienunternehmen. Kannst du vielleicht ein bisschen dazu was sagen?
Ja, genau. Also ich habe ja zu Customer Journeys promoviert und ich denke, dieses Thema Geschäftsmodell, Innovation sehr gerne und auch sehr konsequent vom Kunden her. Also für mich ist immer der Ausgangspunkt, welches Bedürfnis für den Kunden will ich eigentlich befriedigen? Und wenn ich dazu Klarheit habe, sage ich immer so die zweite Frage, okay, kriege ich denn das mit den Kompetenzen, die ich heute habe, hin? Und das sind eigentlich meistens mehrere. Also das sind die inhaltlichen Kompetenzen. Also kann ich das in Sachen, habe ich die richtigen Leute dafür? Zweitens, habe ich das richtige finanzielle Polster dafür, um das machen zu können? Und drittens, wahrscheinlich der Teil, der am öftesten unterschätzt wird, habe ich auch die Managementkapazität, um das entsprechend mit der Aufmerksamkeit versehen zu können, die es auch braucht. Und ich glaube, wenn man das dann irgendwie für sich beantwortet, dann stellt sich die Frage, okay, habe ich die oder kann ich die rechtzeitig aufbauen? Und wenn ja, wie? Und so dann muss man sich aber fragen, ist denn das Ganze eigentlich hinreichend attraktiv aus finanzieller Sicht? Und das sind oftmals drei Dinge. Ja, also erstens, wie groß ist denn die Zahlungsbereitschaft von den Kunden, da ich ein Bedürfnis, ich glaube, besser befriedigen zu können? Es ist zweitens, okay, was kostet mich denn das jetzt, die Leistung zu erbringen und eben diese Kompetenzen, wie wir gerade besprochen hatten, aufzubauen? Und drittens, wie viel von dem Delta kann ich eigentlich auf mich vereinigen? Oder gibt es irgendjemand anderen in der Value Chain, der mir das wegnimmt und streitig macht? Und ich glaube, das ist eigentlich immer so ein ganz guter Kompass, mit dem man ermitteln kann, kann ich wirklich etwas schaffen, was differenziert ist im Markt, wofür es hohe Zahlungsbereitschaft gibt und ich auch einen guten Teil davon für mich vereinnahmen kann.
Sehr spannend. Wie mal angenommen, ich habe nun festgestellt, dass ich so eine Geschäftsmodellinnovation machen will. Wie wäre dann der weitere Ablauf, die weiteren Schritte, die ich machen müsste dann, wenn ich jetzt Eigentümer zum Beispiel auch von einem Unternehmen bin?
Ja, genau. Also im Prinzip, wenn man sich jetzt diese Fragen, die wir jetzt gerade zusammen besprochen hatten, wenn man die mal für sich beantwortet hat, dann bin ich persönlich immer ein sehr großer Fan davon, einmal den Status quo und einmal das Zielbild sehr präzise zu beschreiben. Und da geht es wirklich um Klarheit. Also da muss man auch ein bisschen überinvestieren, um da wirklich das sehr klar sagen zu können. Und da muss man sich überlegen, naja, wie komme ich denn jetzt vom Status quo zum Zielbild? Was muss denn auf diesem Weg alles passieren? Und wie ich da gern dann drüber nachdenke, ist, naja, wenn ich die beiden Dinge vergleiche und auch den Weg, wer sind denn die Gewinner und wer sind die Verlierer? Ja, also das gibt immer Bereiche im Unternehmen, die sehr, sehr stark von so einer Veränderung profitieren. Und es wird immer auch jemanden geben, der im Status quo wahrscheinlich besser fährt, ja, in welcher Form auch immer. Und es hilft meistens ganz gut, um relativ früh feststellen zu können, von wo könnte denn der Widerstand auf diesem Weg kommen. Und letztlich, und das ist eigentlich, glaube ich, immer der wichtigste Teil, ist, man muss halt die Stakeholder mitnehmen. Ja, und Stakeholder würde ich an der Stelle wirklich sehr breit denken. Also klar, die eigenen Mitarbeiter, die Kunden, die Investoren etc. Wirklich versuchen, die einzubinden. Und was mir da immer geholfen hat, du hattest es ja auch am Anfang erwähnt, war das McKinsey Change Modell. Und dieses Change Modell, das sind eigentlich vier Elemente, die da zusammenfallen müssen. Und der erste ist Understanding and Conviction. Also ich muss irgendwie klar machen können, warum ich dahin will und idealerweise das so machen, dass die Stakeholder überzeugt sind, dass sie auch dahin wollen. Ja. Das zweite sind so Formal Mechanisms, also das sind die effektiven Strukturen, Prozesse, KPIs, mit denen man das eben entsprechend steuern kann. Das dritte sind im Prinzip die Skills und Kompetenzen, ja, also was sind die Dinge, die ich aufbauen muss, damit das klappen kann. Und der vierte Schritt, das ist Role Modeling. Ich muss das natürlich entsprechend vorleben. Und gerade in Familienunternehmen ist das, glaube ich, ganz entscheidend, dass die Familie, sofern sie denn noch aktiv ist in dem Unternehmen, das eben auch genauso vorlebt und alle anderen Stakeholder eben auch sehen können, dass das jetzt wirklich ist, dass das der Weg ist, auf den man sich begibt. Und ich glaube, wenn diese Dinge zusammenkommen, dann erhöht man die Chance doch massiv, dass so eine Transformation funktionieren kann. Ich glaube, man darf das dennoch nicht unterschätzen, ja. Wenn man sich die Daten anguckt, es gibt schon einen beträchtlichen Teil dieser Transformation, die gehen schief. Das liegt da in der Natur der Sache. Aber ich glaube, wenn man diese Schritte entsprechend proaktiv managt, kann man da die Erfolgswahrscheinlichkeiten schon sehr, sehr stark erhöhen.
Also wichtig da auch die Kommunikation. Widerstand ist auf jeden Fall garantiert. Damit kann man rechnen und dann die Stakeholder abholen innerhalb und außerhalb der Firma. Ganz wichtig.
Genau. Und ich würd so ein bisschen davor warnen, Widerstand ist ja nichts Schlechtes, mal per se. Ja. Und ich glaube, was man einfach tun muss, man muss gut verstehen, von wo der kommt. Ja, und ich glaube, da hilft nochmal dieser Abgleich, Status quo, Zielbild, Weg dazwischen, ja, um sich das wirklich strukturiert zu überlegen und dann auch für die einzelnen Individuen zu erfassen, was es ist, das sie so umtreibt. Oftmals hilft an der Stelle dann einfach auch bessere Kommunikation, ja, um diese Ängste, die vielleicht implizit vorhanden sein mögen, die sich aber eigentlich gar niemand so richtig traut zu benennen, dann doch auch frühzeitig einfach klären zu können und aus der Welt zu schaffen und so die ganze Reise deutlich effektiver gestalten zu können.
Niklas, was sind eure Pläne jetzt auch mit Hilti für die Zukunft abschließend? Was kannst du uns noch mitteilen?
Ja, also wir sind sicherlich unserer prinzipiellen Strategie treu und die beruht einfach darauf, dass wir sehr, sehr stark auf Differenzierung bauen. Das heißt, wir werden weiterhin massiv in neue Produkte und Dienstleistungen investieren. Ja, auch in dem Bereich Fleet Management oder dem Leasing-Teil, Financial Services-Teil der Gruppe werden wir sehr stark weiter investieren und das Produkt für die Kunden weiter verbessern. Ja. Und zum anderen Direct Market Reach. Ja, also wir werden weiterhin sehr stark investieren in die 20.000 plus Leute, die schon heute direkt beim Kunden sind und eben unsere Kundschaft beraten, wie sie mit unseren Produkten deutlich produktiver, günstiger unter dem Strich bauen können. Und diese beiden Teile, die ergänzen sich auch extrem gut. Ja, und dem Mantra, dem werden wir sicher treu bleiben und da auch weiter investieren. Und ich glaube schon, dass wir es so schaffen, sehr ja, stark überlegene Leistungen auf den Boden zu bringen und so auch der Bauindustrie, die jetzt ja nicht unbedingt mit Produktivität geglänzt hat über die letzten 100 Jahre, weiterhelfen können, dass wir einfach besser bauen.
Dr. Niklas Barwitz, CFO Financial Services bei Hilti. Hat mir riesig Spaß gemacht, dieses Gespräch. Vielen Dank für deine Zeit und ich freue mich natürlich auch auf weitere spannende Gespräche für die Zukunft.
Ja, vielen Dank, Jakob. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht und freut mich wirklich sehr, dass ich bei dir zu Gast sein durfte.
Capricorn Connect. Mensch, Potenzial, Technologie.